Die Radio Wissen. Hörsaal.
Wir reißen euch die Eier ab. Viehzeug, Dreckspack, Bundesschwuchtel. Ihr hört schon, heute geht's zur Sache im Hörsaal und das gleich zur Begrüßung. Wörter, Sätze, Hass, Zitate von Populisten sind das, die euch Hans-Jürgen Bartsch hier präsentiert. Wie kommt das? Fast sieht es so aus, als würde das Jahr 2016 als das der Populisten in die Geschichtsbücher eingehen. Nicht nur in unserem Pegida-Deutschland, auch in Frankreich, in Ungarn, der Türkei und in Trumps Amerika. Unser Sender hat dazu am 3. und 4. November 2016 eine Konferenz in Berlin durchgeführt unter dem Titel Formate des Politischen. Doch was da so abstrakt klingt, hat's in sich. Wie gehen wir in unserer Gesellschaft, in der Demokratie mit Menschen um, die zu Populisten werden? Oder noch früher, wer oder was ist überhaupt ein Populist? Dazu hat der Politikwissenschaftler Professor Jan-Werner Müller gesprochen, der an der Princeton University politische Theorie und Ideengeschichte lehrt. Sein Titel: Populisten, woran man sie erkennen kann. Danach melde ich mich nochmal, denn wir haben heute noch einen zweiten Redner für euch.
Wir lesen und hören es jeden Tag. Überall, so heißt es, empöre sich das Volk gegen die Eliten. Allerorts gäbe es eine Revolte der Massen gegen das Establishment. Aber nicht jeder, der Eliten kritisiert, ist deswegen automatisch Populist. Das kann ja schon insofern nicht stimmen, als dass uns die politische Bildung eigentlich schon immer gesagt hat, dass wir doch kritische Bürger sein sollen und den Mächtigen auf die Finger schauen müssen. Und plötzlich sind alle diejenigen, die Eliten kritisieren, Populisten. So einfach kann es nicht sein. Natürlich kritisieren Populisten, wenn sie in der Opposition sind, Eliten. Völlig klar. Aber sie tun immer noch auch etwas anderes. Sie behaupten stets, dass sie und nur sie das vertreten, was dann häufig als das wahre Volk bezeichnet wird. Das mag auf den ersten Blick relativ harmlos klingen, aber es hat zwei Konsequenzen, die beide direkt schädlich für die Demokratie sind. Erstens sagen Populisten immer, dass alle Mitwettbewerber um die Macht auf irgendeine Weise illegitim sind. Und das ist immer gleich eine, wenn Sie so wollen, Charakterfrage. Es geht da nicht um den normalen Streit über Inhalte, über Zielsetzungen. Es ist sofort eine moralische Aussage, wo man sagt, nein, der andere ist in gewisser Weise korrupt, ein schlechter Charakter oder gar kriminell. Donald Trump, der natürlich in unserer Diskussion heute unvermeidlich ist, ist ein Extrembeispiel dafür, aber er ist keine Ausnahme. Er ist keine Ausnahme mit der Tatsache, dass er bekanntermaßen vor einem globalen Publikum dafür plädiert, dass seine Kontrahentin doch eigentlich ins Gefängnis gehöre. Was übrigens auch direkt einen Effekt hat. Es gab jüngst eine Umfrage unter Trump-Unterstützern in Florida. 84% sagten, ja, die Frau gehört ins Gefängnis. Weniger oft offensichtlich, 40% sagten, ja, Hillary Clinton ist wirklich eine Dämonin. Jetzt kann man fragen, warum wird das überhaupt gefragt in Umfragen? Es wird deswegen gefragt, weil ein sogenannter Talk-Radio-Host, Alex Jones, der Name sagt schon alles, Website mit dem Namen Infowars betreibt, behauptet hatte, dass sowohl Obama als auch Clinton direkt aus der Hölle stammten und dass alle diejenigen, die sich ihnen wirklich nähern, auch diesen Geruch von Sulfur feststellen könnten. 40% der Trump-Unterstützer in Florida sagen, ja, das glauben wir auch. Da bekommt der Begriff Dämonisierung nochmal eine ganz neue oder vielleicht eine ganz alte Bedeutung. Populisten tun aber noch etwas. Auf der, wenn Sie so wollen, Ebene des Volkes, in Anführungszeichen, auf der Ebene der Bürger, sagen sie immer, dass all diejenigen, die sie nicht unterstützen, die nicht mit ihrer Konzeption des wahren Volkes im Einklang stehen, vielleicht auf irgendeine Weise gar nicht wirklich zum Volk dazugehören. Zwei kurze Beispiele dafür. Sie erinnern sich vielleicht noch in der Nacht des Brexit sagte Nigel Farage, das sei ein Sieg gewesen für, in seinen Worten, real people. Das heißt ja nichts anderes, als dass die 48%, die drinbleiben wollten, irgendwie nicht ganz real sind, irgendwie nicht wirklich Teil des britischen oder im Fall von Farage vielleicht spezifisch Teil des englischen Volkes sind. Oder, nochmal Trump, im Mai hat er eine Rede gehalten, wo er sagte, ich erlaube mir das kurz auf Englisch zu sagen, the important thing is the unification of the people and all the other people don't matter. Mit anderen Worten, da mag es dann noch andere geben, die einen amerikanischen Pass haben, die sozusagen rechtlich dazugehören, aber aufgrund der Exklusionskriterien des Populisten gehören die nicht wirklich dazu. Also Populisten, kurzes Fazit, sind immer antipluralistisch und sie nehmen immer gleichzeitig zwei Ausschlüsse vor. Ein Ausschluss sozusagen auf dem Level der Eliten, aber weniger offensichtlich auch ein Ausschluss auf der Ebene der Bürger oder, wenn Sie so wollen, des Volkes. Nun wird ja bekanntlich ab und zu behauptet, naja, das ist irgendwie alles so unappetitlich, was die machen, aber vielleicht hat es doch irgendwie einen nützlichen Effekt. Vielleicht können Populisten doch als so eine Art Korrektiv für die liberale Demokratie dienen. Vielleicht bringen die das Volk irgendwie doch wieder näher an die liberale Demokratie heran, etc., etc. Das halte ich für grundfalsch. Populismus hat nichts zu tun mit Forderungen nach mehr Demokratie oder auch spezifischer nach mehr direkter Demokratie. Denn was machen die Populisten eigentlich? Wenn man genau hinschaut, machen sie immer Folgendes. Sie beginnen im ersten Schritt mit einer letztendlich symbolischen Konstruktion des aus ihrer Sicht wahren Volkes. Aus dieser Konstruktion wird dann der vermeintlich einzig authentische und homogene Volkswille abgeleitet. Und am Ende sagt man, so wie Trump auf dem Parteitag der Republikaner im vergangenen Sommer, I am your voice. Aber bei diesem ganzen Prozess hat eigentlich keiner außer Trump wirklich gesprochen, außer so den üblichen Klischees und Anekdoten. Ich habe gestern einen Lastwagenfahrer getroffen und der hat mir dann seine Sorgen erzählt und so weiter und so fort. Aber das Ganze ist letztendlich eine völlig theoretische Übung und hat mit einem ergebnisoffenen Diskussionsprozess unter real existierenden Bürgern so gut wie nichts zu tun. Jetzt können Sie vielleicht einwenden, naja, Moment, aber die Populisten wollen doch häufiger Volksabstimmung. Es ist doch so einfach nicht, dass das irgendwie alles nur Theorie sei. Die wollen doch auch zum Teil zumindest eine Praxis von mehr direkter Demokratie. Das stimmt, aber man muss auch fragen, was ein Referendum eigentlich für Populisten bedeutet. Populisten sagen ja aufgrund ihrer symbolischen Konstruktion des wahren Volkes, wir kennen den authentischen Volkswillen immer schon vorher. Und das Volk soll in gewisser Weise bei einem Referendum nur abhaken und sagen, wir bestätigen sozusagen diese symbolische Konstruktion. Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit. Das sogenannte Referendum in Ungarn. Ich sage sogenannt nur als Fußnote, weil es von vornherein illegal war. Dieses Referendum hätte mit dieser Frage gar nicht stattfinden dürfen. Die Tatsache, dass es trotzdem so stattfand, ist ein weiteres Indiz dafür, dass Checks and Balances in Ungarn schon längst nicht mehr funktionieren. Aber das nur als Fußnote. Sie erinnern sich, am Ende war das Referendum auch ungültig, weil nicht genügend Bürger sich daran beteiligt hatten. Und obwohl Orbán das ganze Verfahren in der Hand hatte, obwohl er 40 Millionen Dollar für eine, verzeihen Sie, wenn ich es so direkt sage, Hetzkampagne gegen Muslime ausgegeben hat, hat er am Ende gesagt, naja, legal nicht gültig, aber ist ja wurscht. 3 Millionen Leute haben ja mit Nein gestimmt. Also Brüssel darf nicht hier irgendwelche Asylsuchenden ansiedeln. Alle, die zu Hause geblieben sind, sind natürlich die schweigende Mehrheit, die auch mit uns d'accord gehen. Und jetzt plakatieren wir sofort und geben noch mehr Geld aus, dass 98% mit Nein gestimmt haben. Und da steht dann drüber unsere Botschaft an Brüssel. Also den Populisten ist sogar in diesem Fall das eigene Verfahren völlig egal. Sie kannten die richtige Antwort immer schon vorher. Und egal, was wirklich passiert, ihre symbolische Konstruktion des wahren Volkswillens bleibt in gewisser Weise intakt. Deswegen ist es, meine Damen und Herren, auch kein Zufall, dass Populisten so oft ein empirisches Wahlergebnis anfechten und sagen, das kann doch eigentlich gar nicht so gewesen sein. Denn in gewisser Weise müssten sie ja immer ihren moralischen Alleinvertretungsanspruch, wir und nur wir vertreten das wahre Volk, mit einer Wahlniederlage, so es denn mal eine geben sollte, irgendwie in Einklang bringen. Eine Möglichkeit, das zu tun, ist durch Verschwörungstheorien. Da haben die Eliten irgendwie hinter den Kulissen gemauschelt. Deswegen ist es nicht zu unseren Gunsten ausgegangen. Oder man stellt gleich das ganze System in Frage und sagt, unser System, da muss irgendwas vermurkst sein, weil wir ja nicht gewinnen. Das, meine Damen und Herren, ist natürlich in der Demokratie kein legitimes Argument. Jeder von uns darf Wahlsysteme kritisieren, unsere Institutionen kritisieren, aber zu sagen, weil wir nicht gewonnen haben, funktioniert das System nicht, ist kein legitimes Argument. Trotzdem wird es natürlich ständig so vorgebracht. Gut, lassen Sie mich ein paar Thesen noch vorstellen zum eigentlichen Thema dieser Tagung. Was ich Ihnen vielleicht anbieten kann, sind einige eher konzeptionelle Thesen, die versuchen plausibel zu machen, welchen inneren Zusammenhang es vielleicht gibt zwischen Populismus, zumindest so wie ich ihn verstehe, und gewissen neuen Medien oder gewissen Entwicklungen in der Öffentlichkeit, die wir so in der Tat noch nicht gesehen haben. Dazu vier kurze Punkte. Erstens, Populisten operieren oft mit dem auf den ersten Blick paradox erscheinenden Begriff der direkten Repräsentation. Ein Begriff, der von der italienischen Politikwissenschaftlerin Nadia Obinati geprägt wurde. Was will sie damit sagen? Sie will damit sagen, dass Populisten alle Zwischeninstanzen, alle Mediatoren, alle Moderatoren zwischen Bürger und sich selber möglichst ausschalten wollen. Denn das Argument ist immer, dass diese Moderatoren, Mediatoren im Zweifelsfall alles verfälschen und es dem Volk nicht ermöglichen, seinen wahren, authentischen Willen auszudrücken. Dafür gibt es in jüngster Zeit genug Beispiele. Denken Sie an Beppe Grillo, der einmal gesagt hat, ich zitiere mehr oder weniger wortwörtlich, hey Leute, die Sache läuft so, ihr sagt mir, was los ist und ich bin das Sprachrohr. Und die Idee ist natürlich, dass man quasi sich als einfacher Bürger jederzeit auf seinem Blog melden kann, jederzeit auch bei allen möglichen Abstimmungen seiner Bewegung mitmachen kann und das sozusagen quasi direkt, ungefiltert, unverzerrt, unverfälscht weitergegeben wird. Inzwischen haben viele Leute gemerkt, dass es bei Grillo vielleicht nicht ganz so läuft, wie er das selber darstellt, aber als Vorstellung scheint mir das sehr verführerisch und sehr stark zu sein. Oder denken Sie an Trump nochmal, der sich ja inzwischen mit bekannter Bescheidenheit als den Hemingway der 140 Zeichen bezeichnet. Also er hat ja schon im Februar mal gesagt, I have the best words, was immer das heißen mag. Aber danach auch nochmal behauptet, er sei wirklich der beste Twitter-User überhaupt. Er könne das am besten. Und man ist, denke ich, schon vielleicht genötigt, dem ein bisschen Recht zu geben, dass Twitter Dinge für Trump getan hat, die auf andere Weise so vielleicht nicht möglich gewesen wären. Dieses Gefühl, aha, ich bin mit dem in gewisser Weise in direkter Verbindung. Ich bin nachts um 3 Uhr noch wach. Hey, er ist auch noch nachts um 3 Uhr noch wach. Und er schreibt genau das, was ich gerade auch fühle. Das ist natürlich eine Illusion, dass ich quasi direkte Verbindung zu ihm habe. Aber es ist eine starke und verführerische Illusion. Und vielleicht fallen Ihnen Gegenbeispiele ein. Mir nicht. Mir wäre nicht klar, wie früher so ein Gefühl hätte erzeugt werden können, außer vielleicht, okay, ich gehe zum Parteitag oder ich gehe zur Wahlkampfveranstaltung und akklamiere und habe auch das Gefühl, ja, hier ist sozusagen das homogene Volk bei mir und ich stehe in direktem Kontakt mit dem Redner, irgendwie sowas vielleicht. Aber es scheint mir nicht so stark zu sein, wie das, was Trump mit Twitter erzielen kann. Zweitens, und das ist fast schon eine Banalität, es gibt natürlich einen begrifflichen Zusammenhang zwischen dem schon oftmals beschriebenen Echokammer-Effekt und der Tatsache, dass die Populisten ja letztendlich immer sagen, das Volk ist homogen, alle sind auf irgendeine Weise gleich. Also Gleichheit wird immer als Homogenität gedacht. Gleichheit kann man ja auch noch anders denken oder anders darstellen. Aber nein, da muss man irgendwie in gewisser Weise, wenn das Wort in diesem Rahmen erlaubt ist, gleichgeschaltet sein. Und das wird natürlich extrem dadurch verstärkt, dass man immer sagen kann, ja, all die Leute, die ich im Internet treffe, sagen das ja auch. Die denken ja wirklich alle wie ich. Das ist ja gar keine Illusion, dass wir letztendlich eben doch ein, zumindest in manchen Hinsichten, homogenes Volk sind. Auch das scheint mir in früheren Zeiten nicht so einfach möglich gewesen zu sein. Vielleicht war es möglich, wenn man jeden Samstag die Parteizeitung bekam und sofort gesagt hat, ja, genau, genau, die Leserzuschriften sind auch genau die, die ich auch gemacht hätte. Vielleicht irgendwie sowas in dieser Hinsicht. Aber diese Art von sozusagen Instant-Homogenität, dass man sofort die Antwort bekommt, wo man sagt, genau die Antwort, die ich erwartet habe, wir sind wirklich alle homogen, das gab es meiner Meinung nach früher in dieser Extremform nicht. Dritter Punkt, das sogenannte postfaktische Zeitalter. Ich stimme völlig zu, dass man diesen Begriff mit einer gewissen Vorsicht gebrauchen sollte. Die Fakten über das postfaktische Zeitalter sind noch keineswegs etabliert. Ich denke zum Beispiel, dass die berüchtigten, berühmten 350 Millionen Pfund in der Brexit-Diskussion vielleicht längst nicht so wichtig waren wie die suggestive Formel Take Back Control. Andererseits, wenn man bedenkt, dass sich die, muss man so direkt sagen, die Lügen von Donald Trump inzwischen im dreistelligen Bereich bewegen, nach jüngsten Schätzungen, muss man natürlich schon zugeben, hier passiert etwas, was man auf irgendeine Weise verstehen muss. Das ist nicht nur mal so ein bisschen an den Fakten drehen oder ein bisschen manipulieren, da passiert vielleicht wirklich etwas Neues. Was könnte das sein? Ich würde zumindest vorschlagen, dass man zwischen zwei verschiedenen Problemlagen differenzieren sollte. Auf der einen Seite gibt es eine Problemlage, wo Bürger vielleicht sagen, wir wissen nicht, wem wir wirklich trauen sollen. Wir wissen nicht, wer die Autoritäten sind, die in Wissenschaft, bei Medien und so weiter uns wirklich die Fakten geben. Vielleicht ist irgendwie alles parteipolitisch eingefärbt, die Leute streiten sich ja selber, keiner weiß so genau. Das könnte man vielleicht grosso modo als Skeptizismus bezeichnen. Das ist auch nicht vom Himmel gefallen. Es wird ja zum Teil so eine Art technologischer Determinismus vertreten, dass quasi neuen Medien haben uns das alles sozusagen beschert, als sei es ein Schicksal. Die ansonsten von mir hochgeschätzte Chefredakteurin des Guardian, Catherine Weiner, hat im Sommer einen Artikel publiziert, wo sie sagte, How technology disrupted the truth. Es war aber nicht die Technologie, die das quasi wie ein Schicksal über uns gebracht hat. Zumindest im amerikanischen Fall, denke ich, kann man ganz gut nachweisen, dass die Republikaner schon lange ein Projekt hatten, wo sie gesagt haben, wir müssen die Hegemonie der linksliberalen Medien brechen. Wir müssen idealerweise die New York Times durch die bekanntermaßen konservative Washington Times ersetzen. Irgendwann hat man gemerkt, es funktioniert so nicht. Man hat seinen Gramsci-Manual wieder eingepackt und gesagt, aber sozusagen die Second-Best-Lösung ist zu sagen, es gibt so einen allgemeinen Relativismus, wo die Leute einfach sagen, man kann eigentlich keinem wirklich trauen, alle Autoritäten sind irgendwie ein bisschen suspekt, alles ist letztendlich irgendwie parteipolitisch. Das war ein politisches Projekt, das ist nicht einfach nur so passiert. Aber es ist letztendlich eine Form von Skeptizismus, wo man theoretisch sagen kann, gut, die entscheidende Frage ist dann, wie man vielleicht gewisse Autoritäten wieder stärkt, wie man Glaubwürdigkeit wiederherstellt. Da kann einem schon irgendwas einfallen. Bei der zweiten Problemlage sieht es vielleicht schon ganz anders aus. Für die zweite Problemlage würde ich den philosophischen Fachausdruck eines berühmten Kollegen von mir in Princeton verwenden, nämlich den Ausdruck des Philosophen Harry Frankfurt, der bekanntermaßen ein Buch über das Thema Bullshit geschrieben hat. Die These ist nicht originell, es gibt ja inzwischen einen rapide wachsenden Zweig in der Wissenschaft, nämlich die Trumpologie. Da wurde auch schon häufig behauptet, dass was wirklich bei Trump passiert, ist reiner Bullshit. Soll heißen, laut Harry Frankfurt, dass man sich um die Differenz zwischen Wahrheit und Lüge oder Fakt oder Nicht-Fakt überhaupt nicht mehr kümmert. Darum geht es überhaupt nicht. Man ist völlig jenseits dessen. Manche von Ihnen werden das vielleicht aus der amerikanischen Alltagswelt auch nachvollziehen können, vielleicht aber auch nicht. Es geht also überhaupt nicht mehr darum zu sagen, wie kommt man eigentlich an die Fakten ran? Im ersten Fall, im skeptischen Fall, ist ja zumindest die Erwartung noch da, ja, da gibt es Wissen, sozusagen die epistemologische Grundannahme, dass man, wenn man nur die richtigen Autoritäten hätte, wenn man nur die glaubwürdigen Instanzen hätte, das schon irgendwie machen könnte. Bei Bullshit ist das gar nicht mehr die Frage. Da geht es eigentlich nur noch um das, was ich vorhin versucht habe zu beschreiben, nämlich um eine Art direkte Identifikation mit irgendjemand oder irgendwas. Und das ist vielleicht in gewisser Weise intuitiv gar nicht so unplausibel, warum in solchen Fällen die Fakten wirklich nicht so wichtig sind. Wir identifizieren uns ja beispielsweise auch mit Freunden oder Familie. Und wenn Sie dann irgendein neues Fakt bekommen über Freunde und Familie, und das Ganze ist nicht zu extrem, also nicht etwas, was sozusagen die Grundfesten erschüttert, aber irgendwas, was Sie so nicht wussten, würden Sie ja auch nicht sofort sagen, aber jetzt beende ich die Freundschaft sofort oder meine Familie ist nicht mehr meine Familie. Also Fakten sind in solchen Identifikationsprozessen natürlich auch wichtig, aber sie sind vielleicht nicht entscheidend. Und auf jeden Fall sprechen die Fakten nicht einfach für sich selbst. Die Fakten sind dann normalerweise Teil einer Erzählung. Und bei den Populisten ist die Erzählung immer eine über Identitäten, über das wahre Volk. Sie machen immer Identitätspolitik, was auch heißt, dass ihre Gegner sich auf dieses schwierige Territorium der Identitätspolitik begeben müssen. Das, denke ich, war auch, um nochmal auf den Brexit zurückzukommen, was ja sozusagen unser Paradebeispiel ist für postfaktische Politik, das Grundübel, dass wenn Sie vielleicht im April ohne allzu viel Hintergrundwissen nach Großbritannien gekommen wären, hätten Sie wahrscheinlich gedacht, naja, was passiert hier gerade? Aha, es gibt also diesen Nigel Farage, der bekommt wahrscheinlich normalerweise in Abstimmungen so ungefähr 50%. Denn das ist die absolut dominante Figur der britischen Politik. Der bestimmt die Diskurse. Der hat definiert, worum es hier wirklich geht, nämlich um englische Freiheit gegen Brüssel Diktatur. Und alle anderen bestätigen das in gewisser Weise und versuchen irgendwie so mit diesem Narrativ zu arbeiten. Nachdem dieses Narrativ einmal akzeptiert wurde, war es natürlich viel zu spät, irgendwann zu kommen und zu sagen, aber hört mal Leute, wenn ihr jetzt wirklich rausgeht, werdet ihr alle 4.000 Pfund ärmer sein. Wenn ich wirklich denke, dass es um meine Freiheit und Demokratie geht, dann sind mir die 4.000 Pfund auch egal. Ist sogar eine relativ kleine Zahl eigentlich als Opfer dafür. Deswegen, die Fakten an sich, ab einem gewissen Zeitpunkt, wie in diesem Fall, werden Teil einer Erzählung. Und wenn diese Erzählung erstmal von den Populisten immer vorherbestimmt wurde, können die anderen nicht denken, aha, jetzt rücken wir aber mal die Fakten zurecht und dann ist das Problem gelöst. So einfach ist es nicht. Ich denke, wir erleben andere Beispiele dieser Dynamik im Moment in anderen Ländern. Ich würde die These wagen, dass Horst Seehofer auf gutem Wege ist, der Boris Johnson oder zumindest der David Cameron Deutschlands zu werden. Oder denken Sie an Frankreich, wo bekanntermaßen sich auch jetzt schon die ganze Debatte, das ganze politische Leben sich um Marine Le Pen dreht, die zum Teil gar nichts mehr selber sagen muss, sondern diese Dynamik in gewisser Weise so gut hingekriegt hat, dass alle sich immer auf sie beziehen, auf die eine oder andere Weise auch ihr Narrativ bestätigen. Besonders ein früherer Präsident der Französischen Republik. Letzter Punkt. Ich sage gleich, dass es eine etwas gewagtere These ist. Vielleicht ist das empirisch so nicht zu halten. Es wäre schön, wenn vielleicht irgendjemand das mal testen könnte als Hypothese, ob an dieser Idee auch irgendetwas dran ist. Die Idee ist die folgende. Wenn Sie vielleicht meine Populismusdefinition grosso modo für überzeugend halten, dann sollte es keine Überraschung mehr sein, dass Populisten auch regieren können, und zwar spezifisch im Einklang mit ihren, wenn Sie so wollen, populistischen Grundüberzeugungen. Also die Idee zu sagen, naja, die können sowieso, auch wenn sie mal in die Macht kommen, nichts Konstruktives zustande kriegen, denn das sind ja alles Protestparteien und schon logischerweise kann Protest nicht regieren, denn man kann nicht, wenn man an der Regierung ist, ständig gegen sie selber protestieren oder die haben alle so vereinfachende und krude Politikvorstellungen, dass deren Politik sofort scheitern wird. Das halte ich alles für falsch. Nein, die können im Einklang mit ihrem moralischen Alleinvertretungsanspruch regieren. Der Pionier dieser Regierungsform in der EU ist bekanntermaßen derzeit Viktor Orban. Außerhalb der EU, aber auch noch nahe genug dran, erleben wir Ähnliches derzeit in der Türkei. Es ist also keine Überraschung, dass Populisten an der Macht, wenn sie ausreichende Mehrheiten haben, wenn sie keine wirklichen Gegengewichte mehr haben in Form von Verfassungsgerichten oder anderen, ihre Länder in eine autoritäre Richtung schieben, führen etc. Aber vielleicht hat das Ganze eine gewisse Nuance, die noch nicht genügend beachtet worden ist. Bekanntermaßen gehen diese Charaktere, diese Figuren ja auch rapide und rabiat gegen Medien vor. Wir erleben es wieder in der Türkei. Sie erinnern sich, dass vor einigen Wochen die letzte große der Opposition nahestehende kritische Zeitung in Ungarn erst geschlossen wurde und jetzt geht sie an eine Person, die man mit guten Gründen als regierungsnah bezeichnen kann. Also in gewisser Weise kann es für den Populisten gar keine wirkliche Opposition aus dem Volk, aus der Zivilgesellschaft geben, denn man ist ja alleine der Vertreter des wahren Volkes. Ergo ist es im Grunde kein Problem, auch gegen kritische Stimmen vorzugehen. Gleichzeitig wäre es aber, glaube ich, ein Fehler zu meinen, aha, irgendwann werden diese Regime völlig repressiv sein. Die müssen irgendwann mit der totalen Zensur anfangen. Denn die gibt es bekanntermaßen in einigen der eben genannten Länder noch nicht. Sie können ja ohne weiteres alle möglichen kritischen Blog-Einträge in Ungarn schreiben. Sie können demonstrieren gehen. Es ist ja nicht so, als sei das totalitär oder repressiv, wie wir es beispielsweise aus dem 20. Jahrhundert kennen. Aber, und das ist sozusagen die Pointe dieser Überlegung, die Populisten haben ja in gewisser Weise auch ein Interesse daran, ihren Kulturkampf, ihre sozusagen symbolische Konstruktion des Volkes gegenüber seinen Feinden immer wieder neu aufzulegen, immer weiterzuführen, immer wieder zu zeigen, das ist das wahre Volk und die anderen da gehören gar nicht wirklich dazu. Und wenn man völlig repressiv wäre, würde das vielleicht gar nicht mehr so funktionieren. Und es funktioniert besser, wenn man sagen kann, aha, hier sprechen mal wieder die Feinde des Volkes oder hier sprechen mal wieder die, die gar nicht den authentischen Volkswillen repräsentieren und wir, das wahre Volk, gewinnen. Und wir gewinnen wieder. Und wir gewinnen immer und immer und immer wieder. Mit anderen Worten, es wäre vielleicht falsch zu erwarten, dass diese Regime sich automatisch in eine völlig autoritäre Richtung entwickeln. Es wäre plausibler zu sagen, dass man vielleicht etwas vor sich sieht, was den autoritären Regimen zum Teil der Zwischenkriegszeit vergleichbar ist, wo man so eine Art Semi-Pluralismus hat, wo ein wirklicher Machtwechsel nicht mehr möglich ist, wo es aber durchaus auch einen Grad von Opposition gibt, wo es auch durchaus kritische Stimmen gibt, aber die Regierung gleichzeitig durch ihre kulturkämpferischen und deswegen auch populistischen Aktivitäten immer wieder beweisen kann, aber hier, wir sind das wahre Volk und die da, die Oppositionellen, die Landesverräter, wie Herr Kaczynski das heute sagt, die anderen, die gar nicht wirklich dazugehören, die bleiben außen vor. Wie gesagt, das ist eine mit einer gewissen Vorsicht vorgetragene Hypothese, die vielleicht empirisch so nicht stimmt, aber die, denke ich, doch eine gewisse, ich hoffe, Sie stimmen zu, Logik hat und die uns vielleicht auch hilft, besser das zu verstehen, was wir ja im Moment wirklich tagtäglich erleben, nämlich eine massive Verschärfung der autoritären Charakteristika, beispielsweise des Regimes in der Türkei, aber beispielsweise auch in Ungarn.
Der Populismusforscher Jan-Werner Müller aus Princeton stellte Thesen auf, um die aktuelle politische wie nicht-politische Auseinandersetzung besser verstehen zu lernen. Jetzt folgt Julian Reichelt von der Bild-Zeitung. Bis 2014 war er selbst in Syrien, inzwischen leitet er sämtliche Bereiche außerhalb des klassischen Blattes und er wird uns erzählen, wie er es empfindet, wenn Flüchtlingswelt und deutscher Hass aufeinanderprallen. Volkes Stimme, Volkes Stimmungen, Medien und Politik in einer beunruhigten Demokratie.
Ich bin Chefredakteur von Bild Digital, das heißt bei Bild für all das verantwortlich, was nicht mehr auf Papier erscheint, nicht nur das, was auf der Homepage erscheint, sondern auch das, was auf unseren Mobilauftritten, Facebook, Twitter, auf all unseren Social Media Plattformen passiert und dort auf eine Weise, die wir selber vorher so nie erlebt haben und uns so nie hätten vermutlich vorstellen und ausmalen können, eine Art von Kritik und Schärfe ausgesetzt ist, die in vielen Fällen in nichts anderes als Hass übergeht. Ich fand das sehr interessant, was Professor Müller eben gesagt hat über die roten Linien. Mein Eindruck ist vielleicht einleitend, dass sich die roten Linien in der Debatte, die wir in den letzten anderthalb, zwei Jahren erleben, in gleich zwei Richtungen verschoben haben. Auf der einen Seite lassen wir auf Social Media, und wir meine ich jetzt nicht wir als Bild, sondern wir als Gesellschaft, wir als Unternehmen wie Facebook, Unternehmen wie Twitter, lassen wir auf Social Media Dinge zu, die dort ausgesprochen werden, die vor einiger Zeit schlichtweg undenkbar gewesen wären. Ich denke da zum Beispiel an die vorgetragenen Vorschläge an unseren Grenzen auf Flüchtlinge auch zu schießen, wenn sie die übertreten, haben die rote Linie also weit, weit, weit nach hinten verschoben, weit über das hinaus, was man früher hätte sagen können. Und auf der anderen Seite, und ich glaube, das ist ein Phänomen, was vermutlich viele von uns hier im Raum betrifft, haben wir als Medien die rote Linie in diesem Diskurs darüber, wo wir hinwollen mit der Flüchtlingspolitik, wo wir hinwollen mit der AfD, wo wir hinwollen, damit gewisse Dinge auszusprechen. Sie sagten gerade, nicht jeder, der weniger Zuwanderung will, ist gleich ein Faschist, extrem eng gezogen. Ich sehe, dass sehr viele Thesen, die ich nicht teilen mag, die ich aber auch nicht als unbedingt radikal empfinde, inzwischen sehr, sehr schnell als sowas wie Hate Speech, als Hassrede gebrandmarkt werden. Und damit liefert man nach meinem Eindruck sehr vielen Menschen, die vermutlich noch zugänglich wären für irgendeine Form von Dialog, genau die Vorlage, die sie brauchen, um zu sagen, seht ihr wollt uns nicht, ihr wollt nicht mehr mit uns reden, ihr tut uns ab als Hassprediger und entfremdet sie somit, und das ist das große Phänomen, was ich eigentlich im Moment erlebe, von jeglicher Form von konstruktivem, vielleicht auch scharfem, aber immer noch konstruktivem politischem Dialog. Ich möchte Ihnen kurz erzählen, weil es immer noch das Thema ist, was mir am meisten begegnet und die Frage ist, die mir am häufigsten gestellt wird, was uns bei Bild eigentlich dazu bewogen hat, in der Flüchtlingskrise uns so zu positionieren, wie wir das getan haben und wie wir das jetzt, glaube ich, seit nahezu 2 Jahren auch sehr konsequent durchhalten. Man hat uns ja prophezeit, dass wir dann irgendwann einbrechen werden nach solchen Ereignissen wie Köln oder nach Terroranschlägen sehen wir gerade auf Social Media immer wieder, dass uns die Frage gestellt wird, wird Bild jetzt endlich erkennen, dass ihr da falsch gelegen, wird Bild sich jetzt wieder wenden, wird Bild jetzt wieder sein Gesicht des Hasses zeigen, wie es uns da oft unterstellt wird. Das haben wir alles nicht getan. Wir haben wirklich teilweise schwierige Ereignisse durchgehalten, weil sie aus unserer Sicht immer in das, was wir als Linie tatsächlich für uns definiert haben, sich eingefügt haben und hineingepasst haben und ihr in keiner Weise widersprochen haben. Es gibt so 3 Grundtheorien darüber, warum Bild plötzlich, wie es dann immer heißt, flüchtlingsfreundlich war. Das erste ist unsere bedingungslose Liebe und Hingabe zu unserer Bundeskanzlerin. Das zweite sind wirtschaftliche Motive. Und das dritte ist eine Form von Anbiederung und in Anführungsstrichen gut funktionierendem und für Selbstgefühl sehr schön wirkendem Gutmenschentum, Gutmenschentum da in Anführung, was wir auf Social Media ja tatsächlich ständig beobachten. Zum Thema unserer nicht endenden, überwältigenden Liebe für unsere Bundeskanzlerin kann ich sagen, dass wenn man genau beobachtet, wie wir uns wann positioniert haben und wann diese Politik eigentlich entstanden ist, die man ja ziemlich genau auf den 4. September datieren kann, damit mit dieser Entscheidung sehr viele Flüchtlinge aus Ungarn ins Land zu lassen, dass wir weit, weit, weit vor der Entscheidung der Bundesregierung, sich in diese Richtung zu bewegen bei der Flüchtlingspolitik, genau das getan und argumentiert haben, was dann im Nachhinein als unsere Linie, als die Linie unserer Marke bekannt geworden ist. Wir haben ab 2013, 2014 2 große Trends in Syrien prognostiziert, das ist alles nachlesbar, wenn man unsere Artikel dort verfolgt, nämlich das eine Radikalisierung im Land und das andere Flüchtlingsströme, die sich in unsere Richtung bewegen werden, aufgrund der absolut katastrophalen Zustände, die dort herrschen. Wir haben relativ früh gesagt, dass es irgendeine Form von Eingreifen dort geben muss. Ich bin dafür oft als Kriegstreiber beschimpft worden, auf Social Media natürlich, wie der Wett ist, auch teilweise immer noch. Wenn ich heute die Debatte verfolge, dann sind sich eigentlich alle einig, dass es vielleicht jetzt zu spät ist, noch in Syrien etwas zu tun, was ich auch bezweifle, aber dass es sicher richtig gewesen wäre, diesem Konflikt früher in irgendeiner Weise zu begegnen. Also zum ersten Punkt, wir waren mit unserer Einschätzung, dass man in Syrien etwas tun muss und dass es eine Flüchtlingsbewegung gibt, wenn man nichts tut und dass man dieser Flüchtlingsbewegung dann auf eine menschliche Weise begegnen muss, weil diese Flüchtlingsbewegung Teil unseres eigenen politischen Versagens ist, weit vor der Politik der Bundesregierung. Ich sage immer, wir haben die Flüchtlingswelle, die Flüchtlingskrise bekommen, die wir uns durch unser Unterlassen, durch unser teilweise schreckliches Unterlassen verdient haben. Zum Thema wirtschaftliche Motive, das ist die Theorie, die bei unseren Freunden von Bildblock besonders beliebt ist, dass wir sozusagen Auflage machen mit unserer flüchtlingsfreundlichen Haltung. Ich glaube, jeder von Ihnen hier im Raum weiß, dass das Wort Auflage machen leider nicht mehr so existiert, wie man sich das gerne vorstellt. Tatsächlich macht keine Zeitung mehr wirklich Auflage, keine Zeitung gewinnt mehr an Auflage. Wir sehen teilweise bremsende Effekte beim Verfall der Auflage, aber dass wir jetzt mehr Zeitungen mit Refugees Welcome verkauft hätten, das kann ich hier absolut ausschließen. Wo wir natürlich Reichweitenzuwächse sehen, ist in dem Bereich, in dem ich verantwortlich bin, nämlich in der digitalen Welt. Auch da kann ich Ihnen sagen, nichts hat uns tatsächlich ganz nachweislich wirtschaftlich in der Reichweite so sehr geschadet, wie unsere klare, menschliche, empathische Haltung in der Flüchtlingskrise. Wir haben nie auf Fakten, wir haben nie auf Ereignisse, wir haben nie auf Geschichten verzichtet. Wir haben aber durchaus darauf verzichtet, Geschichten in gewisser Weise zu intonieren und die Angst vor den Menschen, die da kommen, für das, was man so schön Clickbaiting nennt, in irgendeiner Weise zu verwenden. Es gibt da Kollegen, mit denen ich mich regelmäßig auf Twitter auseinandersetze, die muss ich hier nicht nennen, das können Sie alles dort nachvollziehen. Da haben wir solche Geschichten gesehen wie 8 Gründe, sich eine Waffe zu kaufen, wahlweise CS-Gas zu kaufen, 7 davon haben mit Flüchtlingen zu tun. Diese Geschichten haben wir auch Google-optimiert bei den Kollegen gesehen. 8 Gründe, sich eine Waffe in Essen zu kaufen, 7 davon haben mit Flüchtlingen zu tun. 8 Gründe, sich eine Waffe in Hamburg zu kaufen, 7 davon haben mit Flüchtlingen zu tun. Das heißt, wenn Sie Flüchtlinge in Hamburg gegoogelt haben, wenn Sie Waffe in Hamburg gegoogelt haben, wurde sichergestellt, dass Sie auf diese Seite kommen. Das ist etwas, was wir niemals mitgemacht hätten, wovon wir uns ganz bewusst fernverhalten haben, was uns aber tatsächlich in der Reichweite, man muss es leider so ganz klar sagen, wirtschaftlich geschadet hat. In diese Zeit, den Höhepunkt der Flüchtlingskrise sozusagen, fällt genau der Wendepunkt, an dem uns, den haben wir inzwischen wieder umgekehrt, glücklicherweise, fällt aber genau der Wendepunkt, an dem uns eine andere große Nachrichtenseite dieses Landes in der Reichweite von den sogenannten Unique Usern, also tatsächlich existierende Personen, die einmal im Monat auf so eine Seite gehen, überholt hat. Und wir sehen ganz genau, dass wir in dieser Zeit ungefähr 1 Million unserer Unique User abgegeben haben, die sich einfach umorientiert haben auf Seiten, die ihnen ideologisch offenbar näher gewesen sind. Wir haben diesen Trend natürlich beobachtet. Wir haben auch darüber geredet, natürlich darüber geredet, was der für uns bedeutet. Das ist üblich in einem Wirtschaftsunternehmen. Ich kann aber tatsächlich im Nachhinein sagen, und das ist auch wirklich etwas, worauf ich stolz bin, dass es zu keinem Zeitpunkt auch nur die Idee oder den Gedanken gab, in irgendeiner Weise auf diese Intonierung einzuschwenken. Der dritte Punkt ist eben das, was uns auch immer wieder unterstellt ist, diese Social-Media-getriebene Wendehalsigkeit. Früher wart ihr gegen Ausländer, immer wieder gern zitiert wird das Beispiel, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, oder die Wahrheit über kriminelle Ausländer in Deutschland und jetzt seid ihr auf einmal für Ausländer. Auch das ist aus meiner Sicht eine komplette Fehlwahrnehmung. Wenn man sich unsere Berichterstattung über Köln anschaut, über die Ereignisse in Köln, wenn man sich unsere Berichterstattung über ja tatsächlich existierende Kriminalität aus der Flüchtlingskrise heraus anschaut, wird man sehen, dass wir da genauso hart und in der Sprache auch genauso klar geblieben sind, wie wir es immer waren. Wenn man sich die ganze Debatte anschaut darüber, ob man einen kulturellen, religiösen, ethnischen Hintergrund bei Verbrechen nennen soll, gibt es niemanden, der so klar sagt, im Zweifel für die Nennung dieses Hintergrunds, im Zweifel so etwas nicht verschweigen. Da sind wir genauso klar geblieben, wie wir immer waren. Aber wenn es tatsächlich um das Phänomen der Flüchtlinge geht, und die Gründe dafür, warum die gekommen sind, dann ist das für uns klar getrennt von der Berichterstattung früherer Jahre, die in vielen Fällen zum Beispiel was mit Missbrauch von Sozialleistungen zu tun hatte. Da haben wir etwas gemacht, wovon wir aus persönlichem Erleben in allererster Linie überzeugt waren, dass es so einfach und banal, das klingen mag, in dieser Situation das einzig Richtige war, was es dort zu tun gab. Die gute Nachricht, die ich darin sehe, ist, dass wir das getan haben, eben nicht, weil wir uns freuen, wenn man uns auf Social Media mit Kuscheltieren bewirft. Wer meinem Twitter-Account folgt, weiß, dass ich dafür relativ unempfindlich bin und dazu auch nichts ist, wonach ich wirklich strebe. Das gilt für viele andere exponierte Personen bei Bild auch. Sondern es hat etwas damit zu tun, und ich glaube, das ist für unsere ganze Branche extrem wichtig, dass wir aus eigenem Erleben, aus eigener Reportererfahrung, aus Erfahrung vor Ort. Derzeit macht das Paul Ronsheimer. Bis zum Jahr 2014 habe ich das in Syrien selber gemacht. Bei Kai Diekmann hatte es tatsächlich, wie glaube ich, bei vielen Menschen, die in der Zeit im Urlaub waren in Griechenland und in der Türkei, mit dem zu tun, was er dort erlebt hat. Dass er mit seiner Familie essen war und auf einmal in einem Strandlokal erlebt hat, dass andere Familien, die Kinder hatten, aus Booten gestiegen sind. Es hat tatsächlich was mit diesem persönlichen Erleben zu tun, mit dieser persönlichen Einschätzung vor Ort. Und ich glaube, es belegt in gewisser Weise, dass es für die realistische Einschätzung einer Situation tatsächlich nichts wenig Wichtigeres gibt, als die Bereitschaft unserer Branche, Geld dafür auszugeben, dass Reporter vor Ort sind und sich ihr eigenes Bild machen. Meine Wahrnehmung der Flüchtlingskrise nach den Jahren, die ich in Syrien erlebt habe, ich habe dort von 2011 bis zum späten Sommer 2013 große Teile meiner Zeit verbracht, bis es nicht mehr möglich war, als westlicher Journalist sich da noch irgendwie frei zu bewegen, ohne entführt zu werden. Meine persönliche Analyse aus diesem Erleben heraus war, dass syrische Eltern, die mit ihren Kindern, und es waren ja zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise um die 47%, glaube ich, der Flüchtlinge Syrer, die nach Deutschland gekommen sind, dass für syrische Eltern sich eine ganz einfache Frage stellt, wenn sie sich auf diesen Weg begeben. Und diese einfache Frage lautete: Sind unsere Kinder sicherer in einer Schule in ihrer Heimat oder in einem Boot auf dem Mittelmeer? Und wir neigen ja dazu, wenn wir über die Flüchtlingskrise reden, in sehr emotionale Sprache zu verfallen und zu sagen, diese armen, verzweifelten Menschen, sie stürzen sich in die Boote. Ich habe das persönlich in so gut wie keinem einzigen Fall als verzweifelte Tat erlebt oder als Verlust der Sinne oder Verlust des Urteilsvermögens, sondern als ganz rationale Antwort auf diese ganz klare Frage. Und all die Menschen, die sich mit ihren Kindern in diese Boote getraut haben, haben diese Frage dahingehend beantwortet, dass sie gesagt haben, unsere Kinder sind sicherer in diesem Boot. Und wenn wir uns heute anschauen, was in Syrien passiert, haben sie mit dieser Antwort richtig gelegen. Wenn ich mir die Nachrichtenlage heute anschaue, dass die Türkei androht, dieses Flüchtlingsabkommen zu kündigen, dann ist es jederzeit möglich, dass sich diese Krise erneuert. Und ich hätte mit dieser Einschätzung vor vielen Jahren gerne Unrecht gehabt, heute im Nachhinein. Ich glaube, wir haben damit richtig gelegen, tragischerweise. Solange wir die Antwort auf diese Frage, sind die Kinder sicherer in ihrer Schule oder sind sie sicherer in dem Boot, nicht verändern durch irgendeine neue Form von Politik, die diese Krise in Syrien adressiert, wird sich nichts an dieser Katastrophe dort verändern und wird sich auch nichts an dem grundsätzlichen Trend verändern, dass diese Menschen zu uns streben. Und ich glaube, dass wir richtig gelegen haben mit dieser Einschätzung und mit der Art und Weise, wie wir die Marke Bild, die Zeitung und alle digitalen Plattformen durch diese Krise gesteuert und durch alle Anfeindungen gesteuert haben, weil wir diese eine Frage erkannt und für uns richtig beantwortet haben. Und zwar, weil wir das gemacht haben, was unser aller Job sein sollte, nämlich Geld auszugeben dafür, dass Reporter vor Ort sich ein Bild von der Lage machen können. Wozu hat das geführt? Wir sind vermutlich, wenn man das so sagen darf, für eine gewisse Klientel, die sich derzeit radikalen Parteien, radikalen Demonstrationen, radikalen Ideen zuwendet, die größte mediale Enttäuschung dieses Landes. Und darüber bin ich sehr froh. Diese Klientel, die wir im Moment auf der Straße sehen, hat erwartet, dass wir genauso reagieren wie jede einzelne andere Boulevardzeitung in Deutschland, wie jedes andere Boulevardmedium in Deutschland. In Großbritannien ist es besonders frappierend zu sehen, dort sind die Boulevardmedien berechenbar, obwohl sie dieser Krise viel weniger ausgesetzt waren, auf genau das hereingefallen, was viele befürchtet haben und haben genau das getan, was sich radikale Parteien erhofft und erwartet haben. Nämlich, sie haben den Untergang des Abendlandes beschworen und haben damit tatsächlich nicht unwesentlich in einer Stimmung, in der es quasi gar keine Flüchtlinge in Großbritannien gab, ihren Teil unter anderem zum Brexit geleistet. Wir haben das nicht getan und wir sind dafür bis heute einer Form von Beschimpfung und tatsächlich auch Bedrohung, zunehmender, sehr real existierender persönlicher Bedrohung ausgesetzt, wie wir das vorher noch nicht erlebt haben. Wir haben trotzdem in keinem einzigen Punkt uns entschieden, da dem in irgendeiner Weise Raum zu geben oder davor zurückzuweichen. Aber es führt natürlich dazu, dass wir uns sehr intensiv damit beschäftigen, mit was für Leuten wir es da zu tun haben. Und ich habe gestern eine kleine Geschichte im Economist gelesen über eine Amerikanerin, die dabei ertappt worden ist, dass sie zweimal ihre Stimme abgegeben hat, und zwar beide Male für Trump. Und die wurde gefragt, warum sie das getan hat und ob sie denn nicht wüsste, dass das nicht erlaubt ist. Und sie hat gesagt, doch, das wüsste sie schon. Aber sie hat sich quasi verpflichtet gefühlt, das zu tun, weil die Wahlen doch gefälscht sind zugunsten von Hillary Clinton. Und das wollte sie quasi auf aus ihrer Sicht legitime Art und Weise wieder ausgleichen. Zweite kleine Geschichte, die mich in dem Zusammenhang bewegt, ist die Art und Weise, wie die Straße, die sogenannte Straße, unserem Bundespräsidenten am Tag der Deutschen Einheit in Dresden gegenübergetreten ist. Mit welchen Worten? Besonders beliebt ist da im Moment das Wort Volksverräter. Und wenn ich mir die Aggressivität anschaue, wenn ich mir dazu heute die Arbeitslosigkeitszahlen angucken, auf einem All-Time-Low, wenn ich mir anschaue, wie gut es unserem Land geht, wenn ich mir anschaue, wie gut es dem exakten Ort geht, an dem Politikern dieser unfassbare Hass entgegenschlägt, nämlich in Dresden vor der Kulisse der Frauenkirche, dann kann man sich, finde ich, da schon große Sorgen machen. Und wenn ich auf den Titel Volkes Stimme, Volkes Stimmung, wofür wir ja nachweislich und wie uns auch nachgesagt wird, ein relativ gutes Gespür habe, mir das anschaue, dann kann man, glaube ich, sagen, die Stimmung, zumindest im gewissen Teil unserer Gesellschaft, ist sehr schlecht. Und die Stimme bei diesen Leuten ist sehr eindeutig und die heißt, wir wollen euch stürzen sehen, wir wollen euch untergehen sehen. Und wenn wir an die Pegida-Demonstration in Dresden sehen, dann kann man sagen, in manchen Fällen wollen sie uns, politischen Betrieb, Medien und so weiter, hängen sehen. Und das haben sie an einigen Beispielen sehr, sehr deutlich gemacht. Und ich glaube, man ist bei solchen Bewegungen sehr, sehr gut beraten, sie nicht einfach abzutun, sondern sie in gewisser Weise ernst zu nehmen. Und wenn ich mir überlege, was vereint diese beiden Phänomene? Was vereint diese Frau, die zweimal für Trump gewählt hat? Und was vereint das, was wir gerade bei uns sehen? Dann ist es, und das halte ich für wirklich extrem bedrohlich, ein Gefühl, ein subjektives Gefühl, legitimen Widerstand zu leisten. Diese Leute haben nicht das Gefühl, wie wenn wir uns in Rostock-Lichtenhagen, da war ich glaube ich 11 oder sowas, erinnern. Ich glaube, das ist keine Wut. Ich würde selbst den Menschen in Rostock-Lichtenhagen unterstellen, dass sie vermutlich zu einem gewissen Punkt gewusst haben, dass das, was sie da tun, dass das nicht richtig sein kann. Dass Ausländerheime anzünden nicht richtig, dass sehr viele der umstehenden Leute das in irgendeiner teilweise sehr dumpfen Weise, aber dann doch vermutlich irgendwo tief in sich drin gewusst haben. Ich glaube, da sehen wir heute etwas anderes. Die Leute, die heute auf die Straße gehen, die Leute, die zweimal wählen gehen für Trump, die Leute, die auf die Straße gehen und einen Galgen vor sich her tragen und sagen, der ist reserviert für Herrn Gabriel, in dem Fall Siegmann natürlich mit IE geschrieben, und Frau Merkel, dass diese Leute das Gefühl haben, dass sie eine Daseinsberechtigung haben, weil das System es auf sie abgesehen hat, weil das System korrupt ist, weil das System kaputt ist, weil das System nicht mehr ehrlich ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was eine wirklich massive Bedrohung darstellt, wenn Menschen das Gefühl haben, legitimen Widerstand gegen ein System zu leisten. Und das ist das Phänomen, mit dem wir es im Moment zu tun haben. Wir fragen uns natürlich, womit das zu tun hat und welchen Teil wir auch bei Bild möglicherweise dazu beigetragen haben. Ich glaube, dass wir tatsächlich, wenn wir vor dem, was wir im Moment erleben, selbstkritisch zurückblicken, uns als Medien vorwerfen lassen müssen, dass wir teilweise, Professor Müller hat auch immer das Wort Eliten gesagt, sehr elitär gedacht haben, dass wir in vielen Fällen eine Welt beschrieben haben. Und das haben wir auch durchaus in der Flüchtlingskrise getan, die wir gerne hätten und nicht eine Welt, die so in der Wahrnehmung vieler Menschen existiert. Ich nenne das immer die Borchardt-Blase. Wir erzählen uns alle hier in Berlin uns gegenseitig unsere eigene Wahrnehmung und haben tatsächlich, und das gilt sowohl für die Politik als auch für die Journalisten, die dort sitzen, in vielen Punkten den Bezug zu den Menschen, die unsere Produkte konsumieren und die unsere medialen und politischen Botschaften konsumieren, verloren und verfallen, glaube ich, in unserer Hilflosigkeit und vermutlich auch in unserem Gefühl von Bedrohtheit zu leicht in Beschimpfungen dieser Menschen, die sich da immer mehr von uns entfremden. Da sind wir wieder bei den roten Linien, die wir inzwischen sehr eng ziehen. Und wenn irgendjemand was sagt, was nicht unserer Meinung entspricht, dann branden wir das sehr gern und sehr schnell als Hate Speech, ist im Moment das große Wort. Das geht so weit, dass ich inzwischen erlebe, dass das Bundesinnenministerium neulich getwittert hat, dass natürlich jeder seine Meinung sagen darf, aber sie darf nicht unsachlich vorgetragen werden und nicht in irgendeiner Weise, es war nicht mal das Wort beleidigend, also sie muss sachlich sein und ohne Beleidigung. Natürlich ist Beleidigung ein juristisch relevanter Begriff, aber mit dieser Definition könnte man viele Bundestagsdebatten der vergangenen 10 Jahre sofort abbrechen und viele Bundestagsabgeordnete sofort aus dem Plenarsaal abführen. Ich erlebe, dass die Polizei verschiedene Dienststellen auf Twitter auch in dieser Sehnsucht nach Zuspruch, nach beworfen werden mit Teddybären auf Social Media, auf einmal daran verfällt zu definieren, welche Meinungen man äußern darf und welche nicht. Und zwar Meinungen, die überhaupt nichts mit Hass zu tun haben. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich, wenn ein Organ der Exekutive auf einmal sagt, was eigentlich unter anderem den Schutz von freier Meinung als Kern der Aufgabe hat, auf einmal definiert, welche Meinung man noch äußern darf. Und am meisten Ausdruck bekommt das meiner Meinung nach in dem Ausdruck und der Art und Weise, wie wir angefangen haben und inzwischen routinemäßig es tun, das Wort besorgter Bürger verwenden. Ich weiß nicht, wer das von Ihnen schon mal gesagt hat, wer es von Ihnen schon mal geschrieben hat, wer es von Ihnen kommentiert hat, wer es in der Kneipe oder im Borchert im Gespräch mit Freunden verwendet hat. Das Wort besorgter Bürger ist synonym geworden mit Neonazi und Faschist. Jeder Mensch in diesem Land hat nach meiner Auffassung das Recht darauf, besorgt zu sein. Egal, ob seine Sorgen real sind, egal, ob er viel mehr Geld verdient, als er für sich empfindet, egal, ob er viel mehr Flüchtlinge sieht, als da eigentlich vor seiner Haustür sind. Das Recht, besorgt zu sein, hat jeder in diesem Land. Und das Konzept Bürger ist aus meiner Sicht eine der ganz großen Errungenschaften unserer Zivilisation. Der Satz, ich bin ein Berliner, bezog sich auf den Satz, ich bin Bürger Roms, auf dieses Konzept des mündigen Bürgers, der Rechte hat gegenüber dem Staat. Wenn das Wort besorgter Bürger bei uns synonym wird für Faschist und Neonazi, entfremden wir Leute, die aus meiner Sicht nicht verloren sind für den politischen Prozess. Und das ist etwas, was wir uns vermutlich sehr selbstkritisch alle, inklusive ich, inklusive unserer Marke, vorhalten müssen und womit wir umgehen müssen. Zweite große Phänomen, was ich bei dieser Radikalisierung sehe, ist logischerweise Social Media. Darüber werden Sie viel schon geredet haben. Ich habe dazu ein interessantes Hannah Arendt-Zitat gelesen, die bei ihrem ersten Besuch in Deutschland nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gesagt hat, sie hätte da ein Volk erlebt, das Fakten als bloße Ansichten behandelt. Ich glaube, das fasst sehr gut zusammen, was wir derzeit auf Social Media erleben. Dass, wenn wir über den Abschuss von MH17 reden, es tatsächlich immer noch darum geht, dass viele Menschen den Abschuss dieses Flugzeuges durch ein russisches System nicht als Fakt, sondern als Ansicht betrachten, was es de facto nicht ist. Wir nennen das inzwischen postfaktische Gesellschaft, und wir überlassen da, glaube ich, sehr viele ermüdete Demokraten, sehr viele Menschen, die sich in den letzten Wahlen vom demokratischen Prozess entfremdet haben und zu Nichtwählern geworden sind, ohne großen Widerstand zu leisten, der Welt der Verschwörungstheorien. Und wir tragen selber, auch das muss man leider selbstkritisch sagen, als Medien durch zum Beispiel Schludrigkeiten in unserer Sprache, teilweise durch den ökonomischen Druck, den wir ausgesetzt sind, dass wir keine Reporter mehr irgendwo hinschicken, massiv dazu bei. Auch das ist etwas, was ich selbstkritisch sage. Ich versuche es bei uns zu tilgen, wo immer es geht. Wenn wir über die Situation in der Ukraine schreiben, der Bürgerkrieg in der Ukraine, dann tragen wir bei zur postfaktischen Gesellschaft. Es gibt keinen Bürgerkrieg in der Ukraine. Es gibt keine Ukrainer, die sich erhoben haben und auf andere Ukrainer schießen. Es ist ein von außen ganz klar befeuerter Konflikt. Es ist in großen Teilen eine Besatzung. Es befinden sich russische Waffen in diesem Land. Ein Bürgerkrieg in der Ukraine, so wie wir ihn leichtfertig einfach hinschreiben, weil wir zu faul sind, wirklich zu definieren, was für ein Konflikt dort stattfindet, existiert so nicht, und wir tragen dazu bei. Wir tragen dazu bei, wenn General Kujat, der einmal der höchste Soldat unseres Landes war, als Militärexperte in einer Talkshow über Russland sitzt, ohne dass die öffentlich-rechtlichen Medien ganz klar kennzeichnen, dass dieser Mann für eine Kreml-Institution arbeitet. Wenn Alexander Rahr als Russland-Experte und Putin-Biograf in einer Talkshow sitzt, ohne klar zu kennzeichnen, dass dieser Mann vom Kreml tatsächlich bezahlt wird, dann tragen wir dazu bei, dass Fakten zu Ansichten werden. Der dritte Punkt, den ich derzeit sehe, bis vor einem halben Jahr wurde ich und alle, die das gesagt haben, für mehr oder weniger als alte kalte Krieger, als der Kalte Krieg endete, war ich 8 oder 9, bin ich eigentlich da relativ unverdächtig. Inzwischen gibt es, glaube ich, durch das, was in den USA passiert, da ein gewisses Bewusstsein. Wir müssen lernen zu akzeptieren, dass wir es derzeit aus Russland mit einem massiven Angriff auf unser System zu tun haben. Dass Russland daran gelegen ist, wir sehen das in den USA, unser System zu destabilisieren. Dass Russland daran gelegen ist, das Konzept von Fakten und Wahrheit, und das ist für Medien von höchster Relevanz, denn in einer Welt, in der es keine Fakten und keine Wahrheit mehr gibt, braucht kein Mensch mehr Journalisten, die Fakten und Wahrheiten überprüfen und aufschreiben, dass wir es da tatsächlich mit einem massiven Angriff zu tun haben. Wenn wir sehen, was im Moment in den USA passiert, kann ich Ihnen schwören, 2017 werden wir das hier bei uns im Land erleben. Warum bin ich mir da so sicher? Weil wir es bereits erlebt haben. Hier, wenige Kilometer von hier entfernt, zum Beispiel mit dem Fall Lisa. Ja? Der ein klassischer Fall von geheimdienstlicher Desinformation zur Destabilisierung dieses Landes war, der hochging bis zum russischen Außenminister. Sergej Lavrov hat sich hingesetzt und gesagt, wie besorgt man darüber ist, dass ein russisches Mädchen in Deutschland von Flüchtlingen vergewaltigt worden ist, was nachweislich nicht passiert ist. Wenn wir solche Fälle als Gesellschaft der Berliner Polizei und der Berliner Staatsanwaltschaft überlassen, die werden das schon ermitteln, dann laufen wir in eine Katastrophe für unser System, egal zu welchem Teil des demokratischen Spektrums man sich zählt. Ein Fall wie der Fall Lisa gehört nicht zur Berliner Polizei, sondern gehört zu unserem Innenministerium, zu unseren Geheimdiensten und zu unserem Regierungssprecher, weil es kein Kriminalfall in Berlin ist, sondern ein Angriff auf unser System und auf unser Land, in dem es sowas wie Fakten und Wahrheiten und funktionierende Institutionen, die uns allen verantwortlich sind, glücklicherweise gibt. Der Eindruck, der dort versucht wird zu erwecken, ist, dass das eben nicht existiert. Und ich glaube, das ist das, was wir alle lernen müssen im Umgang mit dieser tatsächlich neuen hybriden Bedrohung, wenn wir über so etwas wie Wahlfälschung reden. Dann reden wir nicht mehr darüber, dass irgendjemand ihren Stimmzettel rausholt und ersetzt durch irgendeinen anderen Stimmzettel, sondern dann reden wir darüber, dass ein großer Teil unseres Landes nicht mehr glaubt, dass das, was da aus der Urne rausgeholt und gezählt wurde, so glaubwürdig und stimmig und belastbar ist. Das ist der Angriff, der im Moment da stattfindet. Und das ist tatsächlich ein Angriff auf alle, die an so etwas wie den demokratischen Institutionen, die wir in unserem Land haben, Pressefreiheit und so weiter, hängen. Die Lösung dazu ist aus meiner Sicht schwierig. Wenn ich es wieder selbstkritisch anschaue, dann zählt dazu sehr viel von dem, was ich schon gesagt habe, dass wir präzise sind in unserer Sprache, dass wir uns nochmal und nochmal und nochmal überprüfen, ob wir irgendwo Fehler gemacht haben, die Vorwürfe, die uns gemacht werden, dass wir Systemmedien sind, dass wir wahlweise CIA, Mossad oder Bilderberger gesteuert sind, in irgendeiner Weise scheinbar legitimieren. Jeder journalistische Fehler, den wir heute machen, wird nicht mehr durch einen Leserbrief bestraft, sondern durch Tausende und Tausende von Tweets, die professionalisiert aus einem Umfeld kommen. Und ich glaube, wir müssen lernen, dass es nicht gleich Propaganda ist, wenn wir die aus meiner Sicht Überlegenheit unserer demokratischen Institutionen immer wieder, jeden Tag verteidigen und propagieren. Vielen Dank.
Julian Reichelt, der digitale Chefredakteur der Bild-Zeitung. Ihr habt euch diesmal viel mit Populismus befasst, mit dem, was Flüchtlingen entgegenschlägt. Morgen im Hörsaal setzen wir die Berichterstattung von der Berliner Konferenz des Deutschlandradio fort. Dann fokussieren wir auf Migrantinnen und Geflüchtete als neue Akteurinnen in Politik und Medien.